SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Hallo zu einer Stunde Lesenswert Magazin, heute mit Theresa Hübner. Es ist sowas wie Sommer, die Reise, die Urlaubszeit hat begonnen und egal, ob es an den Strand oder auf den Berg geht, in jeden Rucksack, in jeden Koffer kann man noch irgendwo ein Buch quetschen oder den E-Book-Reader. Und es muss ja auch nicht immer leichte Lektüre sein im Urlaub. Wir haben heute das neue Buch von Rachel Cusk in der Sendung. Parade heißt es, anspruchsvolle Lektüre, aber es lohnt sich. Parade ist ein Plädoyer für weibliche Eigenständigkeit. Sich gut vorbereiten auf Reisen aller Art, das geht mit einem Besuch im Reisebuchladen in Karlsruhe. Es gibt nur noch wenige dieser Spezialgeschäfte, was man da alles entdecken kann. Gleich im Gespräch mit einem der beiden Besitzer und Willie Nelson, der mit über 90 noch ein großartiges Album hingelegt hat, sein 75. The Border heißt es. Willie Nelson begleitet uns musikalisch durch diese Sendung. It will all come out in the wash. Maybe I'll write another hit song. Then we can all three sing along. But one thing is now clear to me, it will cost way too much to be free. How much does it cost to be free? Free from the heartache still living in me. I've given my heart, my soul and my mind. How can I pay up and quit doing time? Why am I always trying to make it all right? 'Cause I'm a songwriter and always will be. But how much does it cost to be free? Oh, Woody said, how much does all of this cost? I'll pay for it all, what the heck? By the way, take a check. How much does it cost to be free? Free from the heartache still living in me. I've given my heart, my soul and my mind. How can I pay up and quit doing time? And why am I always trying to make it all right? 'Cause I'm a songwriter and always will be. But how much does it cost to be free? How much does it cost to be free? James Baldwin hat über Themen wie Rassismus oder sexuelle Orientierung geschrieben, lange bevor an sowas wie Gleichstellung benachteiligter Gruppen überhaupt zu denken war. Dann ist er ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber mit der Black Lives Matter Bewegung oder auch dem Film I'm Not Your Negro wurde er wiederentdeckt und mehr gelesen. Am 2. August wäre James Baldwin 100 Jahre alt geworden. Solche Jubiläen sind ja immer ein guter Anlass, Autoren und Autorinnen nochmal zu würdigen. Wir werfen daher einen Blick auf einen Roman von James Baldwin, der gerade neu erschienen ist im DTV-Verlag. Er heißt »Wie lange, sag mir, ist der Zug schon fort?« Übersetzt haben ihn Miriam Mandelko und Bettina Abarbanel. Miriam Mandelko hat schon einige Baldwin-Romane neu übersetzt. Da wollte ich zuerst von ihr wissen, ob sie eigentlich schon sowas wie eine Baldwin-Übersetzer-Routine entwickelt hat oder ob sie auch diesmal noch aufgeregt war, als es losging.
Aufgeregt, immer. Zumal es, würde ich sagen, sowas wie eine Baldwin-Routine eigentlich gar nicht gibt. Jedes Buch hat einen anderen Ton. Auf der anderen Seite gibt es natürlich schon so einen erkennbaren Sound und das Musikalische, das Rhythmische seiner Sprache. Man hört den Jugendprediger durch und die Sprache der Bibel, das Office Mündliche, das zieht sich so schon so durch seine Bücher. Und das macht es dann umso schwieriger, nicht in einen Trott zu verfallen und jedes Mal einfach so weiterzumachen wie bisher. Hinzu kommt hier aber tatsächlich, dass ich den auch gar nicht allein übersetzt habe, sondern mit einer Kollegin zusammen, nämlich Bettina Barbanel. Das hatte ursprünglich Zeitgründe, aber es war wirklich eine tolle Zusammenarbeit. Das war nochmal ein anderes Baldwin-Erlebnis, der Austausch, die Gespräche. Da kann man sich über schwierige Stellen austauschen und sich gegenseitig erzählen, wie man den Ton hört und so weiter.
Im Mittelpunkt des Romans steht der schwarze Theaterschauspieler Leo Proudhammer. Der hat einen Herzinfarkt und blickt dann zurück in seine Vergangenheit. Er beschreibt, wie er in Armut in Harlem aufgewachsen ist mit seiner Familie, sich dann hochgekämpft hat, schließlich erfolgreicher Schauspieler wurde. Es geht in dem Buch viel um Gewalt, Rassismus, aber auch um Liebe. Die Liebe zu Männern, zu Frauen. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch das Buch. Es geht um die Liebe zu seinem großen Bruder Caleb, der unschuldig ins Gefängnis muss. Dieser Gegensatz, hier der brutale Rassismus der 60er in den USA, da aber auch ganz viel Liebe, Zuneigung. Findet sich der in Baldwins Sprache wieder?
Ja, unbedingt. Wobei es andererseits auch gar nicht immer ein Gegensatz ist, sondern zusammenwirkt. Und das finde ich wirklich das Faszinierende bei Baldwin, dass er mit schönster musikalischer Sprache härteste Wahrheiten aussprechen kann. Und das tut er auch hier. Aber die Gegensätze, die Sie angesprochen haben, die sind natürlich auch da. Das ist unglaublich, wie Baldwin über Liebe schreibt. Leos Liebe zu seiner weißen Kollegin Barbara. Letztlich zerbricht diese Liebe an den gesellschaftlichen Zuständen in den 40er, 50er Jahren. Dann später seine Liebe zum jüngeren Militanten Black Christopher. Und eben, Sie sagen es, nicht zuletzt die Liebe zu seinem Bruder. Und dann auf der anderen Seite, wie zum Beispiel der Bruder, der Caleb, schildert, was er im Gefängnis erleiden muss, die Willkür und die Gewalt. Da ist dann einerseits die Sprache der weißen Aufseher, das ist dann mündliche Rede. Andererseits die Schilderung des Bruders, da wird dann staccatohaft, verzweifelt, atemlos geschildert. Da ist nichts mehr mit fließenden langen Sätzen.
Haben Sie bei dieser Übersetzung von Wie lange, sag mir, ist der Zug schon fort, denn noch was über Baldwin gelernt?
Tatsächlich überrascht mich immer wieder, wie Baldwin über Sex schreibt. Und gerade in diesem Roman, weil bei ihm Liebe, eben auch körperliche Liebe, alles ausdrückt, was in der Gesellschaft passiert, was da falsch läuft, wie die Menschen versehrt werden. Und da gibt es in diesem Roman wirklich unglaublich berührende Passagen. Gerade die Liebe zwischen den beiden Brüdern, das hat mich tatsächlich überrascht und mitgenommen und sehr berührt.
Ich fand das auch sehr berührend, diese Passagen. Und wie das klingt, wenn James Baldwin über die Liebe von seinem Protagonisten Leo zu seinem großen Bruder schreibt, das hören wir mal. Ich habe meinen Auszug vorbereitet.
Abends, wenn wir im Bett lagen, gab Caleb mir ab und zu ein geklautes Milky Way und unterhielt sich stundenlang mit mir. Worüber wir uns unterhielten, weiß ich nicht mehr. Ich erinnere mich nur noch an den Klang seiner Stimme in der Dunkelheit, die Atemzüge unserer Eltern im Nebenzimmer, die rasende Geschäftigkeit der Ratten in der Küche, in den Wänden, manchmal direkt unter unserem Bett, die Musik, die aus einer anderen Wohnung kam, den Frost an den Fenstern, manchmal so dick, dass man nicht hinaussehen konnte, die stumpfe, schwarze Form des Petroleumofens, der aus Sicherheits- und Sparsamkeitsgründen abgeschaltet war, und Calebs Arm um mich. Seinen Geruch, den Schokoladengeschmack und das aufgeladene Knistern des Papiers. »Bist du gar nicht müde?« fragte er manchmal, und ich schüttelte den Kopf.
»Tja, kleiner Bruder«,
sagte er dann gähnend,
»ich schon.
Und du tätst auch gut daran«, und strich mir mit der Hand über den Kopf, ein Trick unseres Vaters. »Gute Nacht, kleiner Leo«, dann drehte er sich auf die Seite und sagte, »schmieg dich ganz dicht an mich«. »Geht's?« Ich legte einen Arm um ihn und nickte, das Kinn an seinem Rücken, und wir schliefen ein.
Ja, die ersten Baldwin-Übersetzungen, also auch die von »Wie lange, sag mir, ist der Zug schon fort«, die stammen ja aus den 60ern. Frau Mandelko, was machen Sie anders, Sie und Ihre Kollegin, was müssen Sie anders machen als die ÜbersetzerInnen von damals?
Die alten Übersetzungen sind gut, aber ihrer Zeit verhaftet. Das merkt man dann an so kleinen Dingen wie Wortwiederholungen, die früher tunlichst vermieden wurden, was dann aber tatsächlich einen ganz anderen Sound, einen ganz anderen Sog und eine andere Musik erzeugt. Das kommt von der Bibel, das kommt vom Gospel und vom Blues. Und Baldwin arbeitet wirklich sehr, sehr bewusst mit Wortwiederholungen. Die sind ganz wichtig. Sehr wichtig sind auch seine langen, langen verschlungenen Sätze, die dann meist so pang mit einem existenziellen Wort enden. Pain, Freedom, Love. Und ich bemühe mich eben sehr, einerseits die langen Sätze zu erhalten und eben, was das Deutsche nicht unbedingt mag, weil es gern mit Verben endet, eben auch mit diesen Wörtern zu enden.
Miriam Mandelko hat zusammen mit Bettina Ababa-Nell James Baldwins Wie lange, sag mir, ist Ihr Zug schon fort? Neu übersetzt. Am 2. August wäre James Baldwin 100 Jahre alt geworden. Danke für das Gespräch, Frau Mandelko.
Vielen Dank.
Wie lange, sag mir, ist Der Zug schon fort? Neu übersetzt von Miriam Mandelko und Bettina Ababa-Nell, ist im DTV-Verlag erschienen und das ist Willie Nelson.
Last night I had a dream that I was Hank's guitar. He held me close against his chest and he wrote, "You're cheating hard." He drank a lot of whiskey as he wrote down all that pain. When he sang it back to me, his tears fell on my strings. He picked me up and tuned me, and he played me all night long. He cried while he was singing all those lonesome songs. Funny how a dream can be so real and make you wonder who you are. Last night while I was sleeping, I dreamed that I was Hank's guitar. Then he put me in my case. We got into that blue Cadillac as we pulled out of Montgomery. I had a feeling that he wouldn't be coming back. Next thing I knew, I was given to the Country Music Hall of Fame. That's when I woke up to the morning of a lonesome midnight train. Picked me up and tuned me, and then he played me all night long. He cried while he was singing all those lonesome, lonesome songs. Funny how a dream can be so real and make you wonder who you are. Last night while I was sleeping, I dreamed that I was Hank's guitar. Last night while I was sleeping, I dreamed that I was Hank's guitar.
Hier ist SWR Kultur, das Lesenswertmagazin. Und wir kommen zur britischen Schriftstellerin Rachel Cusk. Wenn die, 1967 ist sie geboren, einen Roman veröffentlicht, dann kann man sicher sein, dass er ziemliche Kontroversen auslöst. Rachel Cusk gilt als eine der wichtigsten Stimmen, wenn es um einen besonderen Aspekt der Emanzipationsdebatte geht, die Frau als Künstlerin. Gerade ist Parade erschienen. Rachel Cusk bleibt ihrem Thema darin treu. Mal eben nebenbei liest sich das Buch aber nicht. Die Lektüre ist eher anspruchsvoll, doch es lohnt sich. Das sagt meine Kollegin Jutta Dum-Heitzmann, die Rachel Cusks neuen Roman Parade schon gelesen hat.
Schon der Anfang ist typisch Rachel Cusk. Präzise, kühl und treffend genau.
Ab einem gewissen Punkt in seiner Laufbahn begann der Künstler G., vielleicht weil er keine andere Möglichkeit sah, sich zeitlich und räumlich in der Geschichte zu orientieren, auf dem Kopf zu malen.
Die Kunstwelt reagiert begeistert, die Wirklichkeit auf den Kopf gestellt. Was für ein genialer Einfall. Eine Betrachterin aber steht wie erstarrt.
Als G.'s Frau die umgedrehten Bilder zum ersten Mal sah, fühlte sie sich, als hätte jemand sie geschlagen. Das Gefühl, dass alles richtig erschien und doch grundlegend falsch war, erkannte sie auf Anhieb wieder. Dies war ihre Befindlichkeit, die Befindlichkeit ihres Geschlechts.
Damit ist auch schon das Thema auf dem Tisch, das fast das ganze Werk von Rachel Cusk beherrscht. Wo findet die Frau, vor allem die künstlerische Frau, ihren Platz? Wie kann sie ihre Talente erkennen und umsetzen? Und wie schützt sie sich vor den Anforderungen des Alltags, der Familie, der Liebe, die sie von ihrem Weg abbringen? Das fragt sich auch Gees Frau, findet dann aber einen Ausweg, mit dem sie einigermaßen leben kann.
Seine Erfolge, seine Leistung waren auch ihre. Besser gesagt hatte sie ihm ihr Leben und ihre Kraft gewidmet und auf die Möglichkeit verzichtet, es selbst zu etwas zu bringen. Deshalb beanspruchte sie nun einen Teil seiner Macht für sich.
Doch kaum hat man sich als Leser auf dieses Malerpaar und seine Probleme eingelassen, da bricht die Geschichte auch schon ab. Übergangslos übernimmt eine andere Frau den Erzählfaden, die einfach nur als Ich auftritt, vielleicht sogar die Autorin selbst ist. Sie berichtet von einer Künstlerin, die auch G heißt und ziemlich jung im Kindsbett gestorben ist. Plötzlich geht es also um Mutterschaft und ob sie die schöpferische Arbeit von Frauen behindert oder sogar zerstört. Auch die Erzählerin fühlt sich davon bedroht.
Manchmal scheinen in dieser Stadt alle Kinder zu weinen. Sie werden in Buggys durch die Straßen geschoben und heulen wie Sirenen,
stellt sie genervt fest.
Während die Kinder schreien, erscheint mir meine eigene Geschichte der Mutterschaft wie ein hochflussaufwärts gelegener Ort, von dem ich weit abgedriftet bin. Das Geschrei der Kinder weckt meine Ungeduld und so etwas wie Angst, als verkörperten sie eine universelle Einsatztruppe, aus der ich niemals entlassen werde.
Später wird dieser Gedanke aus der Sicht einer Tochter aufgegriffen.
Denkt denn nicht jeder, seine Mutter hätte eine Künstlerin sein können? Vielleicht glauben wir das, weil wir uns schuldig gemacht und das Leben unserer Mutter ruiniert haben.
Rachel Cusk ist nicht ohne Grund eine hochgelobte Schriftstellerin, wenn auch in Deutschland weniger bekannt als im englischsprachigen Raum. Schon zu Beginn ihrer literarischen Karriere 1993 wurde sie als eine der besten jungen britischen Autorinnen gefeiert und später dann mit Preisen überhäuft. In nahezu allen ihren Büchern umkreist sie die Themen wie Mutterschaft und weibliches Künstlertum und fast zornig verteidigt sie das Recht der Frau, eine eigene Sicht auf die Welt zu haben und die auch kreativ umzusetzen. 2022 sagte sie in einem Interview:
Muss eine weibliche Stimme denn ungelebt und unentdeckt bleiben? Besteht ihr Wert darin, überhaupt nicht oder nur stumm zu existieren? Nicht frei zu sein, keine Dinge zu besitzen und nicht das Wissen, das daraus entsteht? Oder ist sie in Wirklichkeit eine eigenständige Existenz und ein als eigenständig erkennbares geistiges Wesen?
Auch Rachel Cusks neues Werk Parade ist ein Plädoyer für die Eigenständigkeit der Frau und für den Respekt vor ihrer künstlerischen Kraft. Denn trotz aller Gleichberechtigung gibt es immer noch die vertrauten Rollenverteilungen, die Machtkämpfe zwischen den Geschlechtern, manchmal brutal direkt, manchmal nur wie ein feines Gespinst, eine Art Spinnennetz, Gelegenheit für schön fiese Bemerkungen.
Einem Mann ihre Albträume aufzubürden, war womöglich ihr Abschiedsgeschenk an das männliche Geschlecht. Vielleicht lässt mich dieser Gedanke heute Nacht besser schlafen.
Leider hat Rachel Cusk ihrem Roman eine ziemlich komplizierte Form verpasst. Er zerfällt in oft unverbundene Einzelteile. Männliche und weibliche Künstler tauchen auf und verschwinden wieder und alle heißen sie G. Oft rätselt man, an welchem Ort und in welcher Zeit man sich denn jetzt befindet. Doch immer wenn man kurz davor ist, das Buch beiseite zu legen, genervt von dem ewigen Hin und Her und dem vielen Theoretisieren, fegen wunderbar dichte und klare Passagen allen Frust weg.
Nach der Parade bedeckte eine flockige Schicht aus Müll und Glasscherben die Straße. An manchen Stellen lag er fast einen halben Meter hoch, größtenteils leere Flaschen und Verpackungen. Wie Tiere, die in freier Wildbahn einen abgenagten Kadaver zurücklassen, hatten die Leute gegessen, getrunken und die Behältnisse einfach zu Boden geworfen. In den Schaufensterscheiben spiegelte sich der rosa Himmel.
Solche sprechenden Bilder sind eine der großen Stärken von Rachel Cusk. Sie ist eine erbarmungslos genaue Beobachterin von Menschen, von kleinen, erhellenden Szenen, in denen sie viel mehr erkennt, als an der Oberfläche erscheint. Besonders genau aber beobachtet sie sich selbst, klug und fast übersensibel. Es lohnt sich also, sie näher kennenzulernen, mit ihren Gedanken und ihrer Dünnhäutigkeit. Doch Parade ist dafür leider kein guter Einstieg. Zu theoretisch, zu kopflastig, zu kompliziert. Deshalb lieber Arlington Park oder Der andere Ort oder die viel gelobte Outline-Trilogie. Alle aber mit punktgenauen Erkenntnissen wie dieser.
Gott sei Dank sind wir nicht verheiratet, sagte sie. Denn so kann ich ihn trotzdem lieben.
Ja, und ob Sie Rachel Cusks neues Buch Parade lieben, können Sie ja selbst entscheiden. Erschienen ist es bei Suhrkamp, vorgestellt hat es Jutta Dumm-Heitzmann.
I wrote this song for you. I poured out my soul. I hope you hear it on some lonely late night radio. I hope it makes you smile when I'm not there to hold on to. That's the reason why I wrote this song for you. I worked out the melody on my old guitar. Then I finally found the words at the bottom of my heart. I know that that's not much, but you know that's what I do. The music speaks for me, so I wrote this song for you. You never asked me once to give up on my dream. I know it's a sacrifice to love someone like me. I really don't know how you do it, but you do. That's why I sat down. I wrote this song for you. I worked out this melody on my old guitar. Then I finally found the words at the bottom of my heart. I know that that's not much, you know it's what I do. The music speaks for me, so I wrote this song for you. The music speaks for me, so I wrote this song for you.
Wir sind mitten in der Urlaubszeit. Millionen Menschen machen sich auf und reisen durchs Land oder gleich durch die Welt oder machen es sich zu Hause gemütlich und reisen im Kopf mit einem guten Buch. Bin ich auch großer Fan. Aber egal, ob es nun zum Strandurlaub nach Mallorca oder mit dem Rucksack durch Kathmandu geht, der gute alte Reiseführer ist immer noch wichtig und beliebt, trotz Internet. In Karlsruhe gibt es einen Buchladen, an dem Reisende sich eindecken können mit Karten, Reiseführern und auch mit toller Reiseliteratur. Volker Hader ist einer der beiden Besitzer. Hallo nach Karlsruhe.
Hallo Frau Hübner, grüße Sie.
Herr Hager, für alle, die noch nie in einem Reisebuchladen waren, beschreiben Sie doch mal, wie muss ich mir das vorstellen? Ich weiß auf jeden Fall, bei Ihnen gibt es mehr als nur Lonely Planets.
Ja, gut, ich meine, solche Läden wie den unsrigen gibt's ja auch nicht ganz so häufig hier. In Deutschland sind wir vielleicht noch 10 bis 15 Läden, die so ein Programm betreiben, wie wir das tun. Wir sind extrem breit aufgestellt zu allen Themen des Reisens. Klar, von den Reiseführern natürlich die kleinen, die großen, die dicken, die dünnen, aber dann auch die ganzen Spezialthemen. Ich sag mal, Wanderführer, Kletterführer, Kanuführer, Leute, die mit dem Fahrrad unterwegs sind, brauchen Literatur und natürlich eine ganze Menge auch an Landkarten, immer noch. Das hat sich zwar sehr stark geändert innerhalb der letzten 10 bis 15 Jahre, einfach mit der Zunahme der Navigation, aber gerade bei vielen Wandern ist es einfach noch eine Sicherheit und ein Backup halt eben, dass man sich nicht pur auf die Technik verlassen möchte dann auch.
Man würde das ja denken in Zeiten des Internets, wo Google einem ständig sagt, wo es lang geht, da braucht eigentlich keiner mehr ja sowas wie Karten, aber das scheint überhaupt nicht so zu sein.
Ja gut, ich meine, ich würde jetzt mal kurz auf das Thema Reiseführer auch nochmal gucken. Ich meine, Sie können theoretisch in der allwissenden Müllhalde alles finden, ja. Also Sie können googeln und suchen und machen und tun. Sie finden immer zu irgendeinem Thema irgendwas. Nur müssen Sie einfach sehen, die positive Vorarbeit, die in so einem Führer drinne steckt, ja, also dieses, was der Autor reinsteckt an Recherche und sowas, das nimmt einem unheimlich viel Arbeit der eigenen Recherche dann doch ab. Klar muss ich den Führer auch nochmal durchchecken und gucken, was der da überhaupt alles anbietet, aber im Vergleich zu dem, was mir eine Suchmaschine bietet, da ist es doch schon mal eine gewisse Einschränkung und eine ganz angenehme Vorarbeit. Ja, genau.
Was ist denn die speziellste Speziallektüre, die Sie führen?
Wir haben schon Wanderführer auch für ein bisschen exotischere Sachen dann auch. Also ich sage jetzt mal, ich habe zum Beispiel englischsprachige Wanderführer für Japan auch da. Ne? Oder auch dann bei den Kletterführern, das sind natürlich auch hochspezialisierte Führer, die dann für sehr kleine Bereiche dann, was weiß ich, zum Bouldern in Fontainebleau oder sonst irgendwas. Das sind auch ganz, ganz spezielle Sachen einfach auch.
Können Sie sich denn mal erinnern, ob es mal so eine Art, ich sag mal, einen Spezialwunsch gab, wo Sie wirklich, wirklich intensiv geguckt haben, dass Sie da vielleicht eine Karte rankriegen oder Wanderführer?
Ja, also ich kann mich erinnern, wobei das jetzt inzwischen besser geworden ist. Also ich kann mich erinnern, vor vielen, vielen Jahren, als jemand mal zu mir ankam und damals eine Spitzbergenkarte wollte. Und das war damals wirklich, da hat man nur von der norwegischen Vermessung solche Lichtpausen bekommen. Also es waren nicht mal geplottete oder gedruckte Karten, sondern solche komischen Lichtpausen dann eben. Das waren so ganz ungewöhnliche Karten.
Ja, jetzt kommen wir noch zum Abschluss zu Ihrem kleinen, feinen, belletristischen Bereich.
Okay.
Vielleicht können Sie uns zum Schluss ja noch einen Reiseroman empfehlen, der Sie in der letzten Zeit begeistert hat.
Ja, sehr gerne. Ich lese gerade die Bannmeilen von der Anne Weber. Die Anne Weber, die hat vor 4 oder 5 Jahren den Deutschen Buchpreis für dieses Annette, ein Heldinnen-Epos damals bekommen. Die Anne Weber, die lebt in Paris, ist Literatin und Übersetzerin. Und in diesem Buch, das nennt sie im Untertitel ein Roman in Streifzügen, bewegt sie sich mit einem fiktiven Freund durch die Banlieues. Banlieue ist auch, steht sowohl für Vorort als auch für Bannmeile. Das ist von der Bedeutung des Wortes. Du wirst mitgenommen, du nimmst diese großen Ausfallstraßen wahr, diese riesen Wohnsilos, diese Plattenbauten auf der einen Seite. Dann gibt es dazwischen sehr ungewöhnliche Sachen, dass in alter Flughafen, der momentan nur noch von Privatflugzeugen angeflogen wird und nebendran eine Galerie, wo sie teure Sachen verkaufen. Dann gibt es irgendwo ein Haus, in dem der Uderzo, der Autor von Asterix, gelebt hat oder geboren wurde, bin mir nicht mehr ganz sicher. Dann auf der anderen Seite hast du unheimlich viel algerische Backgrounds. Also es gibt zum Beispiel eine Geschichte über einen algerischstämmigen Marathonläufer, der in den 30er Jahren für die französische Olympiamannschaft gestartet ist und gewonnen hat und aber hinterher total ins Vergessen geraten ist. Also ganz unterschiedliche Sachen. Ich fand es von der Beschreibung unheimlich dicht, toll zu lesen, ganz ja unaufgeregt und aber sehr präzise in der Sprache auch. Wahnsinn. Also ganz, ganz, ganz tolles Buch.
Das klingt wie eines dieser Bücher, die man lesen kann im Garten oder auf dem Balkon und dann kann man reisen ohne Garten oder Balkon und zu sein, verlassen.
Ja. Und könnte sich dann noch eine Michelin-Karte dazu nehmen und die Wege verfolgen dann in der Vorstadt. Wäre auch eine Möglichkeit.
Vielen Dank, Volker Hager, einer der beiden Besitzer des Karlsruher Reisebuchladens. Herr Hager, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank und einen schönen Tag Ihnen.
Yes, I had a woman love me. I gave her what there was of me, and it was good as it could be. Then I heard a wild world calling. I saw a lone star falling. I called a song and I set it free. And many a long and lonesome highway lies before us as we go. And in the end, I'll do it my way. Look for me where the four winds blow. I believe in love and danger. I believe the truth is stranger. I believe that fear is much too strong. I believe the best will find me when I leave the rest behind me. Out on the highway, I'm on my own. And many a long and lonesome highway lies before us as we go. And in the end, I'll do it my way. Look for me where the four winds blow. Every night's a new beginning. Every day the world keeps spinning. Sometimes it's hard to stand upon, I know. To the east the moon comes showing, to the west the storm clouds growing. Though by myself I'm not alone no more. My father on his deathbed told me there's really nothing left to hold me. Though I was there, he died alone. It's gonna take a fast train leaving to shake my world of grieving. I guess I'll go on until it's gone. And many a long and lonesome highway lies before us as we go. And in the end, I'll do it my way. Look for me where the four winds blow.
Charlie Hübner ist im Film ebenso zu Hause wie im Fernsehen oder auf der Bühne und spielt oft und gern ausgefallene Charaktere wie den Rostocker Kommissar Bucco in der ARD-Krimi-Reihe Polizeiruf 110. Uwe Jonsson zählt zu den wichtigsten deutschen Erzählern des 20. Jahrhunderts, ist aber, also zumindest wenn man ihn mit Günter Grass, Christoph Wolff oder Martin Walser vergleicht, ein eher ungelesener Autor. Jonssons Werk ist literarisch anspruchsvoll, eine Mischung aus Chronik, Poesie und politischer Recherche. Ja, Jonsson und Hübner, wie gehen die beiden jetzt zusammen? Ganz einfach, Charlie Hübner verehrt Uwe Jonsson und hat daher eine Art Hommage an ihn geschrieben, mit dem Ziel, ihn wieder etwas aus der Versenkung zu holen. Wenn du wüsstest, was ich weiß, heißt das Buch und Jörg Schieke stellt es vor.
1989 der Mauerfall, dann der politische Umbruch mit einer Welt voll neuer Möglichkeiten in diese und jene Richtung. Charlie Hübner, ein seinerzeit 16-jähriger Mecklenburger, will Schauspieler werden und er ist bereit, all das Neue ringsum zu erkunden, zu erkennen, zu erleben und auch das zu erlesen. Hans Fallada ist bis dahin sein Lieblingsautor. Fallada mit seiner Mischung aus genauer Beobachtung, sozialer Anteilnahme und klarer, stets im Dienst der Erzählung stehender Sprache. Aber dann, auch der Buchmarkt ist ja nun ein großer Gesamtdeutscher, geraten ihm die Jahrestage in die Hände, das Meisterwerk des Uwe Jonsson. Auch er, Jonsson, ein Nordlicht.
Es gab solche Abende wie den Ende Mai 1939, wenn die Erdbeeren reif sind und Saft im Zucker lassen. Sie wurden mit silbernen Gabeln gegessen am Tisch im Garten und Hilde häufte der Gesine immer neue Haufen auf den Teller. Das Kind aß so andächtig, ihm ging erst zum Schluss auf, dass alle ihm zugesehen hatten, hilflos von stillem Lachen, ohne Neid.
So las einst Uwe Jonsson selbst die Jahrestage. Gut 5 Jahrzehnte später spricht der inzwischen als Schauspieler bekannt gewordene Charlie Hübner diese Romanchronik und liefert dazu noch eine Art Liebeserklärung, eben an Uwe Jonsson. Jonsson ist für Hübner der Autor seines Lebens und überhaupt einer der größten deutschsprachigen Erzähler des 20. Jahrhunderts. Manche Eingeweihte werden Hübner hier zustimmen, andere Jonsson doch eher eine Kategorie unter Mann, Musil, Keller oder Kafka einsortieren, vielleicht auch noch unter Günter Grass und Martin Walser. Was letztlich egal ist, denn solche Rankings haben immer etwas irgendwie Verfehltes und Angestrengtes. Viel interessanter ist es dem Schauspieler Charlie Hübner bei seinen Umkreisungen des Jonssonschen Erzählstils zu folgen.
Es geht eben nicht nur darum, cool eine Geschichte zu erzählen, sondern auch darum, wie man diese spezielle Geschichte erzählt und mittels Sprache das, was die Helden der Geschichte erleben, spürbar macht. Uwe Jonsson suchte in der Sprache nach einem Ausdruck, der Tatsache und Empfindung, persönliche Sorge und historischen Fakt verbindet. Er erfand Sätze, die mir sowohl die Vertracktheit der politischen Situation als auch die persönliche Empfindung der erlebenden oder berichtenden Person widerspiegeln, wie zum Beispiel die rasenden Gedanken des trainierenden Radrennfahrers Achim in dem 1964 erschienenen Roman »Das dritte Buch über Achim«.
Immer tiefer und dichter wird Uwe Jonsson das Abgelauschte gegen das von ihm Erfundene, das Geschnatter neben das Chronologische stellen und es dann in den Jahrestagen zu seinem Großroman zusammenbinden.
Das skizzierte Sprachbild ist ein Code für eine Wirklichkeit, für einen Gedanken, den Jonsson nicht direkt erzählen will. Er nimmt einen Umweg. Im Umweg liegt Jonssons Geheimnis – als würde er sich auf vielen Wegen und mit allen möglichen lyrischen, journalistischen, erzählerischen Mitteln diesem Geheimnis, einem Lebensgeheimnis, nähern.
Charlie Hübner nun verbindet seine eigene Biografie unaufdringlich mit dem Lektüre-Erlebnis. Er ruft spezielle Lebensstationen Jonssons auf und kehrt von da zurück zur großen Herausforderung der Hörbuchproduktion der Jahrestage. Hier ein Ausschnitt aus einer öffentlichen Lesung.
Wie sagte ich meinen Namen, Gesine?
Ma-i.
Und das Kind bei Kresphal?
Gesine.
Kein Punkt.
Sagen wir mal, das Kind in Kresphals Haus, es mochte nicht alles.
Saftgeschäfte. Und kannte sie alle in Jericho.
Die Jahrestage hat Hübner mit Moderatorin Karin Mioska eingelesen. Und warum er und sie genau so und nicht anders gelesen haben, auch das erschließt sich mit diesem Buch. So ist Charlie Hübners Uwe Jonsson Buch eine feine, an jedem Punkt gut nachvollziehbare Lesehilfe fürs Entdecken oder Bewundern des Schriftstellers Uwe Jonsson.
Charlie Hübners Hommage an Uwe Jonsson, Wenn du wüsstest, was ich weiß, heißt sie, ist bei Suhrkamp erschienen.
I work on the border. I see what I see. I work on the border. And it's working on me. I lie awake at night, knowing what I know. There's a price on the head of every border patrol, where the smugglers do business. That's where I make a stand. I know this old desert like the back of my hand. I see greed in the bushes. I see snakes in the dark. Some are friends of my brothers. Can't you hear them dogs bark? I come home to Maria at the end of the day, in the shape of a shadow, holding demons at bay. It's just the border, they say. It was Mexican soldiers out of a black Humvee, their guns to their shoulders, aimed at my partner and me. As they drove away laughing, but the message was clear. We don't care about nothing but the money down here. I come home to Maria in a bulletproof vest, with the weight of the whole wide world bearing down on my chest. It's just the border, I guess. From the shacks and the shanties come the hungry and poor, some to drown at the crossing, some to suffer no more. Guess you heard about Campos and Romulan, both of them friends of mine, both good men. They did one thing right, and look what they got. Federal prison, where they're both gonna run. I come home to Maria, where else would I go? Cross the river to die by myself, down in old Mexico. It's just the border, you know.
Sie hören SWR Kultur, das Lesenswert-Magazin. Und ich habe es am Anfang der Sendung schon gesagt, als es um Rachel Cusk ging. Es muss nicht immer die leichte Urlaubslektüre sein. In die Kategorie schwer fällt auch das Buch, um das es jetzt geht. Es wird düster, sage ich schon mal. 2006 bekam Cormac McCarthy für seinen dystopischen Roman Die Straße den Pulitzer-Preis. Jetzt hat der mehrfach preisgekrönte französische Comic-Künstler Manu Lassenet, der für seine finsteren Graphic Novels bekannt ist, den Stoff als Comic gezeichnet. Fröhlich ist da gar nichts bei diesem postapokalyptischen Roadmovie eines Vaters mit seinem Sohn. Andrea Heinze stellt die Graphic Novel Die Straße vor.
Schwarze, wilde Wolken türmen sich am Himmel auf. Ein Sturm fegt mit mächtiger Kraft über die Erde. Unter einer Plane, die notdürftig an einem Stock festgebunden ist, liegen Vater und Sohn kaum geschützt vor der mächtigen Gewalt, die die beiden umtost. Das ist die Eingangssequenz der Comic-Adaption von Die Straße von Manu Lassenet. Es ist eine Metapher für all das, was die beiden in diesem Roadmovie erwartet. Eine nicht näher erklärte Katastrophe hat die Erde zerstört. Die wenigen Überlebenden müssen in einer Welt klarkommen, in der keine Pflanze mehr wächst und das Wasser versiegt ist. Sie suchen nach den letzten Konserven der untergegangenen Zivilisation. Viele jagen die letzten Tiere und Menschen, um sie zu essen. Das Leben in dieser Welt ist die Hölle.
Werden wir sterben?
Irgendwann schon.
Und was würdest du machen, wenn ich sterben würde?
Dann würde ich auch sterben wollen.
10 Jahre alt ist der Sohn und genauso lange irrt der Vater mit seinem Sohn durch die kaputte Welt. Das geht aus einem Brief hervor, den der Vater irgendwann im Comic auseinanderfaltet. Es ist der Abschiedsbrief der Mutter, die ihren Sohn kurz nach der Katastrophe entbunden hat. Sie hat keine Hoffnung, menschenwürdig in dieser zerstörten Welt zu leben, und erschoss sich. Nun irrt der Vater mit der Pistole durch die Welt und hat noch genau 2 Kugeln übrig. Warum will man unter diesen Umständen weiterleben? Diese Frage stellt sich immer wieder. Manu Lassenet zeichnet die bis auf die Knochen ausgemergelten Körper von Vater und Sohn in einer Weise, das an die Darstellungen der biblischen Apokalypse der Renaissance erinnert. Allerdings fehlt den meisten Zeichnungen der üppige Hintergrund. Die Welt von Manu Lassenet ist öde und leer, nur die Äste einiger toter Bäume ragen gespenstisch in die Bilder. Jedes einzelne Bild in diesem Comic ist ein Kunstwerk der Hölle.
Geht's? Dir ist kalt, ne?
Ja. Können wir anhalten?
Cormac McCarthy lässt in seinem Roman Die Straße abwechselnd Vater und Sohn von ihrer Odyssee erzählen. Manu Lassenet streicht den Text des gut 250 Seiten Romans radikal zusammen. Sprache ist in dieser unmenschlichen Umwelt kein facettenreiches Kommunikationsmittel. Das Grauen ist unaussprechlich. Vater und Sohn haben keine Namen und unterhalten sich fast ausschließlich über Praktisches. Umso bedrohlicher werden die kleinsten Wendungen in der kargen Kommunikation.
Ich versuche, ein Feuer zu machen. Gib mir die Streichhölzer.
Ich hab sie verloren, Papa.
Was?
Ich hab sie verloren. Ich weiß nicht wann. Ich wollte es dir nicht sagen. Tut mir leid, Papa.
Im Roman bezeichnen sich Vater und Sohn als diejenigen, die das Feuer bewahren. Damit meint Cormac McCarthy, dass sie trotz aller Widrigkeiten ein moralisch integres Leben führen. Das wird bei all dem Hunger und dem Schrecken immer wieder auf die Probe gestellt. Als der Sohn von einem Kannibalen gefangen wird, befreit ihn der Vater mit einem Kopfschuss. Die halb verhungerten Menschen, die sich andere Kannibalen in einem Keller als Vorratslager halten, werden vom Vater und seinem Sohn nicht befreit, aus Angst, dass sie damit die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Die beiden folgen einfach nur der Straße quer durch den Kontinent, die sie ans Meer bringen soll, weil der Vater gute Erinnerungen daran hat. Als sie dort ankommen, ist es nicht besser als im Landesinnern. Schwarze Wolken hängen über dem Meer, ein zerborstener Kutter liegt am Strand und tote Fische liegen zwischen menschlichen Skeletten.
Papa,
hm?
Was sind unsere langfristigen Ziele?
Wo hast du das denn her?
Das hast du gesagt.
Wann?
Vor langer Zeit.
Und was war die Antwort?
Das weiß ich nicht mehr.
Ich auch nicht.
Und dann werden sie auch noch beraubt. Alles Hab und Gut, das die beiden in einem Einkaufskorb den weiten Weg bis ans Meer geschoben haben. Die Konserven, die sie in mühevoller Arbeit zwischen Leichen und anderen grausigen Funden zusammengeklaubt haben, um zu überleben, ist nach der ersten Nacht am Meer weg. Wie ein Wahnsinniger sucht der Vater nach dem Dieb, flitzt von der Deckung eines Autos über die Straße, findet einen verlotterten Mann mit dem Einkaufswagen und rächt sich.
Das Messer runter. Zieh dich aus. Alles runter. Und zwar schnell. Leg alles in den Wagen.
Mach das nicht.
Ich schwöre auch.
Du hättest dasselbe getan.
Du wolltest uns töten. Ich lass dich genauso zurück wie du uns.
Du weißt, ohne Kleider verrecke ich.
In einem Anfall von Wut und Verzweiflung hat der Vater seinen Vorsatz vergessen, moralisch integer zu bleiben. Will man in so einer Welt wirklich überleben? Cormac McCarthy gibt darauf keine Antwort. Stattdessen zeigt er den Niedergang aller Menschlichkeit in einer zerstörten Welt. Als der Roman vor knapp 20 Jahren erschien, vermuteten viele Kritiker, dass McCarthy die Folge des Klimawandels beschrieben hat. Heute erscheint das noch wahrscheinlicher. Manuela Sené hat die Sprache des Romans in eindrückliche, zeitgemäße Bilder des Grauens verwandelt, mit facettenreichen Grauschattierungen. Das ist keine erbauliche Sommerlektüre, sondern ein postapokalyptisches Meisterwerk.
Manu Larsené hat Cormac McCarthys Die Straße in ein postapokalyptisches Meisterwerk verpackt. Die düstere Graphic Novel ist bei Reprodukt erschienen, kostet 25 Euro. Und damit geht das Lesenswertmagazin zu Ende. Hier folgen gleich die Nachrichten und dann das Hörspiel Das Drama auf der Jagd von Anton Tschechow. Mein Name ist Theresa Hübner. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag und natürlich viel Spaß beim Lesen.
Day to day, the dreams denied. The truth I've told and the times I've lied. Nobody knows me. Nobody knows me like you. When my heart turned to stone, the lonesomeness you must have known. Wounds I've caused with deep regret. The pain of loss I can't forget. Nobody knows me. Nobody knows me like you. The times when I can't stand myself, and I take my disappointments out on you. When I know that you should be with someone else. But something only you can see saves the broken fool in me. With a love that's known to very few. Things I wish I'd never done. Memories I can't outrun. The darker days when I can't see through the man I pretend to be. Nobody knows me. Nobody knows me like you. My disappointments out on you. But I know that you should be with someone else. But something only you can see saves the broken fool in me. With a love that's known to very few. Things I wish I'd never done. Memories I can't outrun.
Of all the roads that you could take, you keep a faith that nothing can shake. Nobody knows me, nobody knows me like you. Nobody knows me, nobody knows me like you.